Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clou. Es ist wieder Freitag, es ist wieder eine Woche rum und ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Woche. Und wir dürfen euch heute wieder eine neue Person vorstellen, den einzigartigen Nils Dreier. Dreier wie Zweier, einer wie keiner, so betritt er immer den Raum. Ein Anwalt der ganz besonderen Art, er macht vieles anders und hat andere Einstellungen, andere Meinungen. Er sagt ganz klar, pick your fight, mach die Probleme der anderen nicht zu deinen eigenen. Lerne jeden Tag und entwickle dich weiter, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der Satz, der mich am meisten beeindruckt hat, ist dieser, die reine Form des Wahnsinns ist es, jeden Tag das Gleiche zu tun und zu glauben, dass sich irgendetwas verändert. Was dahinter steckt, wird er mit euch besprechen. Außerdem geht's in den Urlaub und Nils sagt ganz klar, im Urlaub verlässt einen 30% seines IQs, wenn man nicht zwischendurch auch was arbeitet. Also viel Spaß mit Nils und Silvia und wir hören uns nach dem Intro wieder.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Steigen wir einfach direkt ins Anwaltsthema ein. Du bist Anwalt und ich weiß ja jetzt, dass Anwälte sich gern spezialisieren auf bestimmte Bereiche, so wie Ärzte auch. Erzähl mal, was dein Bereich so ist.
Also ich bin meiner ganz ausgesprochenen Neigung nach ein Zivilrechtler. Ich erkläre das immer so, damit ich nicht so lange erklären muss, was ich nicht mache. Ich bin kein Strafverteidiger, ich mache kein Familienrecht, Scheidungen und sowas. Und ich mache kein öffentliches Recht, also Baugenehmigungen, Führerscheinentzug oder sowas. Sowas mache ich alles nicht. Ich mache zivilrechtliche Dinge und in diesem Bereich am liebsten Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, allgemeines Wirtschaftsrecht und Erbrecht.
Gut, für mich als Laien ist Erbrecht natürlich das spannendste Thema von dem Ganzen. wie lange machst du das denn schon?
Lass mich kurz nachrechnen. Meine Anwaltszulassung ist von 2002, also 21 Jahre.
Und warst du gleich selbstständig oder hast du erst in der Kanzlei angefangen?
Ach, ich habe eine ebenso lebhafte wie wechselhafte Karriere hinter mir.
Sind wir die Liebsten?
Ich bin mit meiner Doktorarbeit fertig geworden im Jahr 2002. Zur Erinnerung, das war direkt kurz nach den Anschlägen vom 11. September. Und da war es nicht so leicht, einen Job zu finden.
Ich kann mich dunkel erinnern, ja. Was hast du getan?
Naja, ich habe dann noch ein bisschen an der Uni abgehangen, weil das praktisch war. Weil ich da eine Anschlussverwendung hatte und habe dann angefangen, ich habe ja in Passau studiert. Habe ich gedacht, also ich bleibe ja hier nicht ewig an der Uni, ich sehe mal zu, dass ich praktische Erfahrungen sammle. Ich kannte da einen, der hatte eine Anwaltskanzlei und bei dem habe ich dann in Passau meine ersten Erfahrungen als Anwalt gesammelt.
In welchem Gebiet?
Na, das war ein Gemischtwarenladen, da war, also gut, ich habe auch da nicht als Strafverteidiger gearbeitet, aber da war alles dabei, auch Arbeitsrecht und so weiter und so fort.
Okay, und wann hast du dich dann selbstständig gemacht?
Also so richtig selbstständig, dass es jetzt mein eigener Name an der Tür hängt, erst am 1.5. letzten Jahres.
Aber du warst nicht die ganze Zeit in Passau bis dahin?
Nein. Ich bin seit Januar 2005 in München, hab da erst in einer Kanzlei gearbeitet, nicht lange, dann länger in einer anderen Kanzlei. Dann hatte ich 2 oder 3 Jahre zwischendurch so Räumchen-Wechsel-Dich-Spiel. Dann habe ich ein paar Jahre in einer Kanzlei gearbeitet, bei der es danach aussah, als sollte ich da einsteigen, könnte ich da einsteigen und die Dinge weiterführen. Naja, das hat dann nicht geklappt. Die beiden Herren, denen der Laden gehört, haben es dann vorgezogen zu streiten, sodass ich, da, wenn ich jetzt sage, gegangen bin, ist das glatt untertrieben. Wahrscheinlich habe ich da ja die Flucht angetreten. Dann war ich von 2018 bis 21 war ich dann nochmal in so einer anderen Einheit. Das passte gerade, weil ich den kannte. Die suchten jemanden. Aber das hat mir dann gezeigt, nee, das taugt jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, ständig mit Leuten zu tun zu haben, von denen ich mir erklären lassen soll, wie es geht am Computer und solche Dinge. Jetzt mache ich das alleine.
Ich finde das gerade total spannend, weil ich mir nicht wirklich vorstellen kann, was der Unterschied ist zwischen einem Anwalt, der quasi angestellt ist in der Kanzlei, und einem Selbstständigen. Also nicht, dass ich es mir gar nicht vorstellen kann, aber ich denke mir immer so, geht es darum, dass du dir jetzt die Fälle alleine auswählen kannst? Oder was genau, weißt du, was genau hat dich denn gestört an dem Angestelltenverhältnis?
Also ich war auch da nicht angestellt. Es gibt ja im Anwaltsberuf viele Möglichkeiten, die Dinge zu gestalten. Ich war da ein sogenannter freier Mitarbeiter. Also wirtschaftlich betrachtet bin ich schon seit 2005 selbstständig. Also ich schreibe Rechnungen und habe nie einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Der Unterschied ist, wenn man richtig angestellt ist, ist man natürlich total weisungsgebunden. Wenn man freier Mitarbeiter ist, dann ist man nur so halb weisungsgebunden, aber de facto natürlich auch abhängig von dem, was die sagen. Denn wenn es denen dann nicht mehr so richtig taugt, kriegt man keine Arbeit. Und das ist eigentlich der wesentliche Unterschied. Und wenn man selbstständig ist, muss man selber den Kopf in den Wind halten und dafür sorgen, dass die Arbeit rankommt. Am besten dadurch, dass man sie gut macht.
Das ist ein guter Tipp. Das ist ein sehr guter Tipp. Aber ja, da kommen wir jetzt direkt zum Thema Netzwerken. Musst du wirklich, also was heißt musst du, aber akquirierst du viel oder kommen die Leute auf dich zu, weil sie nach deinem Themengebiet suchen?
Es ist einer meiner größten Karrierefehler, dass ich viel zu lange geglaubt habe, dass die Leute wegen meiner Qualifikationen ja sowieso kommen werden. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich begriffen habe, woher soll ich denn wissen? Woher sollen denn die Leute wissen, wer ich bin, was ich kann, dass ich es kann, wenn ich nicht rausgehe und sage, übrigens, hier bin ich. Hoppla, wo steht das Klavier? Machen wir schon, kriegen wir schon hin. So, das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich diesen Irrtum überwunden habe. Jetzt, wo ich ihn überwunden habe, kann ich mich vor Arbeit kaum retten.
Das ist schön. Da kenne ich andere Geschichten. Nee, das ist sehr schön. Wie hast du denn angefangen mit dem Netzwerken oder wie genau gehst du vor? Oder was hat dir am besten geholfen, sagen wir es mal so, weil letzten Endes geht es im Podcast ja auch darum, den Zuhörern dabei zu helfen oder Tipps zu geben, wie man sich ja auch überwindet. Gerade es gibt ja auch viele, die introvertiert sind und für die das ein großer Schritt ist, dann rauszugehen und sich zu präsentieren.
Entschuldigung, ich bin brutal introvertiert.
Ja eben, für die Leute machen wir es ja. Gib dir selber einen Tipp.
Ich habe Glück gehabt, das Schicksal hat es gut mit mir gemeint. Lass mich einen Schritt zurückgehen, da wo ich zuletzt die 2,5, 3 Jahre war und dann entschieden habe, nee, hier kann ich nicht bleiben, war die beste Empfehlung eines der Inhaber der Kanzlei. Schau mal, da hat mich jemand gefragt, ob ich an so einem professionellen Netzwerk, die haben da irgendeinen Besuchertag oder sowas, ob ich da aber ich habe keine Zeit. Nils, willst du dir das vielleicht mal angucken? Der wusste da noch nicht, dass ich ihn verlassen würde. Habe ich gedacht, dann gucke ich mir das mal an. Und so bin ich dann auf das Thema BNI gekommen. Business Network International. Ich kannte das vorher gar nicht. Ich kannte auch keinen, der da irgendwie Mitglied war. Bin da so reingeschlittert, ich saß in dieser Veranstaltung und dachte, also wenn ich mich jetzt demnächst hier selbst und ständig machen will, dann ist der Beitritt zu dieser Unternehmervereinigung genau das, was ich jetzt noch brauche, das mache ich jetzt mal. So, und hat mir die Laufwege erfolgreichen Netzwerkens noch einmal erstens deutlich gemacht und hat auch gezeigt, wie einfach das sein kann, wenn man das ernst nimmt. Und ich muss euch heute jedes Mal schmunzeln, wenn die sagen, das ist nichts für mich, das ist so anstrengend. Ja, natürlich ist das anstrengend, aber am Ende des Tages kommt was dabei rum und nur darum geht's. Und da bin ich jetzt seit anderthalb Jahren drin und kann sagen, das war das fehlende Puzzleteil dazu, dass ich jetzt gut ausgelastet bin.
Kommen wir noch mal kurz zurück auf den Tag, als du dich beschlossen hast, selbstständig zu machen. So ein bisschen habe ich ja jetzt mitbekommen, was deine Motivation war, aber wie war es denn so, was hat sich denn dann wirklich geändert? Hat sich viel geändert? Also arbeitest du jetzt mehr, weniger, gleich viel? Macht es überhaupt keinen Unterschied? Oder sind die Aufgaben einfach jetzt anders? Und wenn ja, viel, weniger?
Es ist eine große Befreiung für mich, dass ich es nicht mehr mit Personal zu tun habe. Da, wo ich vorher in einer Einheit war, da gab es Personal. Wenn man manche Dinge, wenn man sich denkt, das dauert alles viel zu lange, das kann ich da besser selber. Aber es ist nicht so richtig gewünscht, ist, dass man selber macht, das nervt. Das bindet Energien. So, jetzt mache ich die Dinge selber. Oder ich lasse sie halt, wenn es mir nicht taugt, dann lasse ich das halt. Manche Mandate nehme ich dann einfach nicht an oder gebe sie an Kollegen weiter. Und es ist jetzt, wo ist der Unterschied? Ich muss mich natürlich viel mehr fokussieren, weil ich muss zusehen, dass ich das alles am Laufen halte, im Fluss halte. Bin selbst dafür verantwortlich, aber das war im ersten halben Jahr auch fordernd. Aber mittlerweile bin ich auch so weit zu sagen, naja, also wenn die wollen, dass ich das für sie mache, dann werden sie akzeptieren müssen, dass ich ihnen sage, Entschuldigung, ich habe für nächste Woche 80 Stunden Arbeit, aber nur 40 Stunden Zeit. Ich muss jetzt also priorisieren und werde jetzt ihretwegen nicht 80 Stunden bearbeiten nächste Woche, sondern vielleicht 45. So, und dann fallen sie halt vielleicht eine Woche, 10 Tage weiter nach hinten. Punkt. Das ist ein Lernprozess. Schwierig. Man kann da hinkommen. Ich will nicht sagen, dass das einfach war, da hinzukommen. Aber wenn man da ist, fühlt es sich ganz hervorragend an.
Das glaube ich dir sofort. Wie war es denn, als du dich entschlossen hast, so richtig, richtig selbstständig zu werden? Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Also hattest du Unterstützung, hattest du Gegenwind?
Meine Frau hat mich, glaube ich, angeguckt und ungefähr sowas gesagt wie, na endlich hast du selbst begriffen, dass das, was du bislang versucht hast, ein Irrweg ist. Du kannst das viel besser alleine. Die Sauchanwältin, gut, die hat diese 5 Jahre andauernde Phase der mit den beiden Herren, die sich dann doch lieber gestritten haben, statt die Dinge nach vorne zu bringen, natürlich live erlebt. So, und für alle anderen, so viel hat sich da ja nicht geändert. Also, dass ich dann mein eigener Name auf der Visitenkarte stand, ist ja dem wenigsten aufgefallen. Ich habe nur gesagt, ich bin jetzt umgezogen und bin jetzt mich mit einem Kollegen zusammengesetzt. Wir sind aber Bürogemeinschaft, er macht seins, ich mach meins. Und wenn wir was zu besprechen haben, dann besprechen wir das. Aber da waren jetzt gar nicht so viele Reaktionen drauf erforderlich, denn so viel hat sich gar nicht geändert.
Auch nicht jetzt von deiner Einstellung her?
Doch, von meiner Einstellung her natürlich schon. Denn ja klar, ich wollte das ja schon hinkriegen und das sollte sich vernünftig entwickeln. Hat es, zum Glück.
Hattest du denn Zweifel zwischendurch?
Nein. Ich hatte, bevor ich das gemacht habe, habe ich ja die Dinge so lange rausgeschoben, dass ich immer dachte, das könnte so gehen, das könnte so gehen. Also als ich dann entschieden hatte, nee, jetzt mache ich das alleine, da war das alternativlos und so gut vorbereitet, dass da eigentlich nichts mehr schiefgehen konnte.
Ist es bei Anwälten jetzt auch so, dass es Notfälle gibt oder irgendwie du Überstunden oder irgendwas machen musst und das dann quasi einen Konflikt ergibt mit deinem Privatleben?
Ja, das kommt vor. Aber in den letzten anderthalb Jahren, seitdem ich also formal auch selbstständig bin, ist das selten vorgekommen. Ja, es kommt mal vor, dass ich samstags und oder sonntags was arbeiten muss. Aber wenn du mich fragst, wie oft das der Fall gewesen ist, ist unter 10 Mal gewesen. Also im Sinne von einen ganzen Samstag oder einen ganzen Sonntag durcharbeiten. Unter 10 Mal.
Läufst du denn Gefahr, manchmal zu viel zu arbeiten? Also hast du so irgendwie eine Taktik quasi, um da dein Gleichgewicht oder deine Balance zu haben? Wo holst du dir den Ausgleich?
Ich habe meine Erfahrung damit, was passiert, wenn man zu viel macht, lange hinter mir. Und habe mir geschworen, und nicht nur mir, sondern auch meiner Familie, das brauche ich nicht nochmal. Und von daher ist es eine Frage der Einstellung zu den Dingen, nach dem Motto, ja, ich kann jetzt nur das schaffen, was ich hier schaffen kann. Es gehen halt nicht 75 Minuten Arbeit in 60 Minuten Zeit. So, und wenn Schluss ist und es nicht so dringend ist, dass es partout gemacht werden muss, weil irgendeine Frist abläuft oder sowas, meistens geht's ja nicht um Leben oder Tod, ja, dann kann das halt warten. So, und das bedeutet dann auch, dass ich mir die Freiheit, ja, das ist ein Luxus, nehmen kann, auch mal zu sagen, ja, heute, ich kann jetzt einfach nicht mehr, ich mache jetzt nicht mehr. Ich lege das jetzt zur Seite, es gärt sowieso weiter in meinem Kopf, ich lege das jetzt aber zur Seite, schwinge mich aufs Fahrrad, fahre einen Block weiter durch die Gegend, räume meinen Kopf frei und morgen geht's dann vielleicht besser.
Ich finde schön, dass du gesagt hast, dass das ein Lernprozess war und dass du da schon mal warst. Ich meine, es hat ja vielleicht auch manchmal Vorteile, wenn man später in die Selbstständigkeit startet, weil man an seinem Charakter vielleicht schon etwas länger gearbeitet hat als andere, die mit 20 schon in die Selbstständigkeit starten. Was nicht heißen soll, man soll so lange warten. Aber was würdest du denn sagen, ist so die Voraussetzung für eine Selbstständigkeit? Welche Charaktereigenschaften findest du, sind wichtig für einen Selbstständigen, damit es dann auch funktioniert?
Naja, eine wesentliche Voraussetzung ist natürlich, dass man irgendwie das Gebiet gefunden hat, in dem man sich wohlfühlt. Wenn man zu den Anwälten gehört, die alles machen, das funktioniert meistens nicht. Man sollte schon so ein paar Lieblingsthemen haben, erstens, und zweitens vielleicht so ein paar Themen auf dem zweiten Platz, wo man sich denkt, ja, das kann man auch mal machen, aber muss jetzt nicht jeden Tag sein. Also Fokus und Positionierung auf gewisse Themen, damit man sagen kann, ja, das ist das, was ich mache, das kann ich gut, habe ich die und jene Erfahrung. Das ist mal eine wesentliche Voraussetzung. Und dann kann ich nur jedem empfehlen, man muss unter die Leute gehen. Es gibt so ein schönes Buch, das heißt Show Your Work. Ich weiß nicht, wie der Autor heißt, aber woher sollen die Leute denn wissen, was man macht und was man tut, wie man es tut, wenn man es ihnen nicht erzählt. So, und da gibt es ja heutzutage wirklich viele verschiedene Mittel und Wege. Ich bin in dem Unternehmernetzwerk drin. Das ist ein Mittel und Weg. Es gibt natürlich andere Mittel und Wege. Beispielsweise so Online-Plattformen, in die man sich auch einbuchen kann, dann landet man in den Google-Suchen passend und wird gefunden. Habe ich auch ein Jahr lang gemacht, glaube ich. Funktioniert, ist wunderbar, aber irgend sowas muss man tun. Sich hinzusetzen und hoffen, dass jemand kommt, wird wahrscheinlich nicht zum gewünschten Ergebnis führen.
Jetzt möchte ich nochmal zurück auf dieses, weil du ja gesagt hast, du hast die Erfahrung schon gemacht mit dem, dass du dich überarbeitet hast. Da muss ich ja natürlich jetzt den rumpieksen. hast du damals dir dann quasi speziell Themen zur Persönlichkeitsentwicklung auch angesehen oder hast du dir selber einen Coach geholt oder wie bist du da umgegangen damals?
Ich probiere probiere da heute noch rum. Ich bin ja noch gar nicht fertig mit meiner Persönlichkeitsentwicklung. Aber...
Gute Antwort. Kann ich trotzdem mehr hören?
Was ich jedenfalls mal sagen kann, ist, heute habe ich wieder viele von den Dingen etabliert, die ich im Studium vernachlässigt habe. Sport, Lesen, auch mal ein Buch lesen. Und das müssen keine dünnen Bücher sein. Das dürfen auch dicke Bücher sein. Und man muss sich auch irgendwann mal seriös mit Ernährungsthemen beschäftigen, nach dem Motto, ja, was tut mir denn gut und was tut mir vielleicht nicht gut. So, und das ist ganz faszinierend, was da am Ende des Tages bei rauskommen kann. Wie weit man kommen kann, wenn man sich mal mit diesen Themen beschäftigt und darum probiert. Spannend.
Warum bist du eigentlich Anwalt geworden?
Gute Frage. Wahrscheinlich, weil ich ein bisschen Helferkomplex habe. Ich bin durchaus gerne behilflich. Aber mich reizen, glaube ich, auch die... Es gibt da so viele spannende Themen. Mich reizen die komplizierten Dinge. Und ein wichtiger Aspekt ist auch, man kann so wahnsinnig kreativ sein als Anwalt. Das glauben die Leute ja meistens nicht. Die halten einen ja für einen drögen Paragraphenreiter, der vor lauter grauer Gesichtsfarbe kaum gerade ausgucken kann. Nee, ganz im Gegenteil. Also die Juristerei und, also wenn man sich da in der erforderlichen Breite auskennt und nicht so irgendwie so ein in Grund und Boden spezialisierter Fachidiot ist, wenn man sich da insgesamt ein bisschen auskennt, dann ist das so ein unbeschreiblich kreativer Prozess. Das macht einfach Spaß. Das ist eine Herausforderung.
Okay. Die Zuhörer sehen jetzt nicht, wie ich gerade gucke. Ich versuche mir das jetzt gerade vorzustellen. Ich glaube, der Punkt ist der, weißt du, ich habe ja, jetzt wird es ganz schlimm, es gibt ja 1000 Anwaltsserien da draußen, ja, und ich meine, ich gehöre zur Generation, die noch mit Matchlock und so aufgewachsen ist. Und was ich noch in Erinnerung habe von damals ist, dass der Unterschied ja auch zwischen den USA und Deutschland jetzt zum Beispiel der ist, dass in den USA ja diese Präzedenzfälle irgendwie es gibt und in Deutschland hast du ja so einen Katalog. Und deswegen habe ich mir immer gedacht, in Deutschland muss es langweilig sein, ein Anwalt zu sein, weil wenn alles so super durchstrukturiert ist, hast du ja keinen Freiraum. Und jetzt erzählst du mir von Kreativität und jetzt bin ich verwirrt. Was genau meinst du damit? Also wie sehr kannst du denn als Anwalt da irgendwie was biegen?
Moment, das hat nichts mit Biegen zu tun, das hat was mit Gestalten zu tun.
Okay.
Nur ein Beispiel, was ich gerade mache. Vorweggenommene Erbfolge, Familie, also Eltern, 3 Kinder. Durchaus werthaltiges Immobilienvermögen im Umfeld von München. So, wir werden jetzt also damit, und einer der berühmtesten Sätze ist ja, dass in Deutschland der Steuerspartrieb ausgeprägter ist als der Fortpflanzungstrieb. Wir werden jetzt also das so lösen, dass also die Eltern aus dem Familienheim einen bestimmten Anteil rauslösen, das kriegt der eine Sohn. Dann kriegt den Rest des Familienheims der älteste Sohn, der für die Hälfte dieses Familienheims ein paar Wohnungen, die er vor mehr als 10 Jahren schon mal bekommen hat, an seine Eltern zurückgibt, die dann diese Wohnung an den jüngsten Sohn abgeben.
Cool.
So, und das ist wie Puzzeln. Da muss man halt gucken, wie sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen und wie kriegt man das hin, dass am Ende des Tages alle glücklich sind. Und das hat mit Streit und Krawall nichts zu tun, sondern das hat auch viel mit Zuhören zu tun, nach dem Motto, ja, liebe Leute, was wollt ihr denn eigentlich? Wie stellt ihr euch das vor? Und da kommen ja dann manchmal die dollsten Ideen, sodass einem der Satz auf der Zunge liegt, kann man schon so machen, ist aber falsch. Und es ist ein wahnsinnig kreativer Prozess.
Das klingt jetzt total lustig. Jetzt habe ich voll Lust mitzumachen. Analysieren ist immer gut. Und das meinte ich vorhin mit Erbrecht, klingt für mich am spannendsten. Wahrscheinlich aber, weil das Vorurteil auch immer da ist, dass man sich unter Erbrecht dann immer nur vorstellt, dass du das Testament liest und es gibt einen riesen Streit und das ist Erbrecht. Ich habe das gar nicht von der Warte aus gesehen, dass man natürlich vorher schon ganz viel machen kann. Aber hast du da wirklich auch so viele lustige Fälle? Oder interessante? Ich stelle mir das immer so dröge und banal vor und dabei ist es anscheinend gar nicht, oder?
Silvia, ich habe Münchens berühmtesten Friseursalon verkauft. Gerhard Meyer ist 2020 verstorben. Ich war dabei, wie das gestaltet worden ist, dass der Friseursalon mittlerweile ist er geschlossen, dass der noch weitergeführt werden konnte. Und wie ging das Ganze? Auf der Grundlage einer, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, mehr als 30 Jahre alten transmortalen Vollmacht, deren Ausfertigung ich mir beim Nachfolger des seinerzeit beurkundenden Notars holen musste. Also wenn das nicht spannend ist, weiß ich auch nicht.
Das klingt ja nach Detektivarbeit.
Ja, natürlich.
Aber sind es eher die seltenen Fälle dann oder ist es tatsächlich immer abwechslungsreich? So dein Anwaltsdasein?
Mein Anwaltsdasein ist aktuell so brutal abwechslungsreich, dass ich das in Worte kaum fassen kann.
Oh Mann, du machst es einem schwierig, die Vorurteile aufrechtzuerhalten. Das klingt, weißt du, so total gechillt und entspannt hier.
Ja, ich weiß schon.
Spaß.
Ich weiß schon, es geht nichts über ein gut gepflegtes Vorurteil, klar. Nur, wenn man das mal ernst nimmt, wo steht das denn vor einem? Also das steht ja nur im Weg, das Vorurteil.
Ja, definitiv. Und insofern finde ich es gerade total schön, dass du das so erzählst. Hier können wir ein bisschen ein paar Jugendliche dazu motivieren, bitte Anwälte zu werden noch.
Meinetwegen ja. Also wer was erleben möchte, kann sich auch bei mir bewerben. Da kriegt er was gezeigt.
Sehr schön, okay. Wunderbar. Das werden wir dann nochmal auf Social Media posten. Was würdest du denn den Jugendlichen oder unseren Zuhörern, es sind ja jetzt nicht nur Jugendliche, sondern es sind ja auch durchaus ältere Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Ich war ja auch selber schon über 40, als ich mich selbstständig gemacht habe. Aber was würdest du ihnen noch irgendwie als Ratschlag dazugeben, worauf sie achten sollten, wenn sie in die Selbstständigkeit gehen? Ich meine jetzt gar nicht unter einem juristischen Aspekt, sondern wirklich so zum Beispiel, wie sie mit Rückschlägen umgehen sollten. Oder was hilft dir denn bei Rückschlägen? Weil die gibt es ja immer in der Selbstständigkeit.
Das stimmt. Das ist ja eine der wesentlichen Kehrseiten des Anwaltsberufs, dass man sorgfältig unterscheiden muss zwischen Recht haben und Recht kriegen. Wahrscheinlich ist der beste Tipp, den man geben kann, dranbleiben. Also aufgeben ist keine Option. Natürlich muss man sich kritisch hinterfragen, ob man in der einen oder anderen Situation nicht vielleicht übers Ziel hinausgeschossen ist. Aber wenn man sich einmal entschieden hat, dann gibt es jetzt nicht von vornherein Gründe zu sagen, das mache ich auf keinen Fall mehr.
Schaffst du es eigentlich abzuschalten wirklich im Urlaub?
Jein. Wenn man Einzelanwalt ist, kann man nicht alle Sachen 2 Wochen lang ignorieren. Wenn einen der Vorstandsvorsitzende des wichtigsten Mandanten, den man hat, sprechen will, dann muss man schon ans Telefon gehen. Es sei denn, man hat das vorher kommuniziert, dass man jetzt 2 Wochen mal wirklich null erreichbar ist, weil man irgendwo ist, wo man halt null erreichbar ist. Aber sonst funktioniert das nicht. Aber das ist auch mittlerweile das ist auch mittlerweile kein Stressfaktor mehr für mich, denn wenn man bedenkt, dass man im Urlaub bis zu 30% seines IQs lässt, wenn man sich gar nicht mit intellektuellen Herausforderungen beschäftigt, dann ist das geradezu empfehlenswert, wenigstens hin und wieder mal was zu tun.
Ich finde das jetzt sehr schön, was du gesagt hast, weil letzten Endes ist es ja auch das, was ich von den ganzen anderen Selbstständigen höre, dass es gar nicht, also für viele Selbstständige gar nicht so stressig ist, im Urlaub zu arbeiten auch mal oder halt einmal am Tag die E-Mails zu checken oder irgendwas, weil sie halt das gern machen, was sie machen. Während wenn man das als Angestellter machen muss, und unter Angestellt verstehe ich auch jemanden, der Führungskraft ist, aber er ist ja trotzdem angestellt. Ja. Weil er macht es ja trotzdem nicht für sich, sondern für andere. Und dass das tatsächlich vom Stressfaktor dann gar nicht so hoch ist, wenn man es macht. Und so klang das jetzt für mich auch, wenn du das sprichst, dass das für dich gar nicht so dramatisch ist, wenn dich dann jemand anruft.
Nein, weil es ja meistens so ist, dass es um Dinge geht, die man, wenn man ein paar Jahre Erfahrung hat, sowieso im Kopf hat. Das hört man sich an, sagt, machen wir jetzt so und so. Und ich würde mich dann im Detail dazu melden, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Oh, Sie sind im Urlaub. Ja, ich bin gerade im Urlaub, aber dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens hat man es ihm gesteckt und zweitens hat man ihm trotzdem das Gefühl gegeben, dass man sich drum kümmert. Ja, und dann macht man das halt weiter, wenn man wieder aus dem Urlaub zurück ist. Das Problem an Urlaub ist ja vor allen Dingen auch, der Stress vor dem Urlaub und nach dem Urlaub ist ja immer doppelt so groß.
Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass du ja jetzt alleine bist, oder kannst du da mit dem, also weil ihr, du hast ja gesagt, das ist ja nur eine Bürogemeinschaft, das heißt, ihr teilt euch ja jetzt nicht irgendwas. Und du hast auch keine Angestellten, die irgendwas machen könnten. Ja, da ist natürlich die Frage, ob man wirklich so viel vorarbeiten oder nacharbeiten kann als Anwalt, aber wahrscheinlich nicht wirklich.
Man muss die Dinge einfach mal zur Kenntnis nehmen, priorisieren und dann vielleicht in Grund und Boden ignorieren, weil man sich denkt, das kann warten, bis ich wieder im Büro bin.
Okay. Kommen wir nochmal zurück auf das Thema Vorurteile, weil mich hat es ja auch deswegen gefreut, dass du kommst, weil ich finde es ja auch schön, wenn man Vorurteile abbauen kann. Ja? So Anwälte sind auch nur Menschen. wie ist es denn? Hast du viel mit Vorurteilen zu kämpfen?
Nö. Also ich habe ja meistens keine und die Leute, die mit den Vorurteilen kommen, die müssen ja selber damit fertig werden. Ich kann ja drüber lachen, weil ich mir denke, ich habe ja verstanden, wo dein Problem herkommt, jetzt kann ich es ja lösen.
Siehst du alles aus einer Anwaltssicht? Weißt du, was ich meine? Weil manchmal ist ja so, es ist ja auch eine Berufskrankheit, alles zu sehen, so wie ich flippe aus, wenn ich Rechtschreibfehler irgendwo sehe, weil ich halt irgendwie als Lektor gearbeitet habe, ja. Das heißt, ich kann mich da nicht entspannen und einfach irgendwas lesen und ich kann mich dann gar nicht auf den Artikel konzentrieren, auf den Inhalt vom Artikel, weil mich die Rechtschreibfehler aufregen. Wie ist es bei dir so? Weißt du, was ich meine? Ist so, dass siehst du in allem so ein, oder denkst du dann sofort drüber nach, wie das rechtlich zu sehen ist, oder kannst du da abschalten?
Naja, niemand ist frei davon, sich irgendeine Deformation professionell einzuhandeln. Von daher gehe ich davon aus, dass ich sowas wohl auch habe. Aber ich arbeite jeden Tag daran, gewisse Dinge dann souverän zu ignorieren, denn meine Frau sagt immer, pick your fights. Also die Energie, die in mir steckt, ist erheblich. Schön, aber sie ist nicht unendlich. Von daher muss man dann sehen, ist das jetzt wirklich wichtig oder kann man dafür in den Baumarkt fahren, Haken kaufen und sagen, Haken dran, fertig.
Ich verstehe, was du meinst, aber das ist ja etwas, was man üben muss. Also es ist ja nicht so einfach, seine Emotionen zu kontrollieren, sagen wir es mal so, oder nicht emotional zu handeln, wenn dich irgendetwas reizt oder triggert oder was auch immer. Und ich meine, klar, du als Anwalt kannst dir das ja, ich sag mal, nicht erlauben, also nicht beruflich jetzt vielleicht, aber das heißt ja nicht, dass du privat nicht manchmal getriggert wirst oder dich irgendwas aufregt.
Ja, natürlich. Also meine Kinder können mich brutal aufregen. Also, wenn meine Tochter zum 7. Mal am Abend den Flohwalzer spielt, die ist 8, also da könnte ich in die Tastatur, in die Klaviatur vom Klavier beißen und mir denken, aber gut. Aber ich glaube, es ist nicht der richtige Ansatz, von seine Gefühle kontrollieren zu sprechen. Die Emotionen sind da. Man muss mit ihnen arbeiten, auf ihnen schwimmen, reiten, surfen, weiß ich nicht, wie man das nennen will. Naja, das kann man, wenn man mal über 50 ist, besser als mit 20. So viel ist man sicher.
Mhm. Und es ist ein Lernprozess. Und wie hast du es gelernt? Sag jetzt bitte nicht die Schule des Lebens.
Ich lerne jeden Tag.
Das ist so eine schöne diplomatische Antwort.
Nein, es gibt ja viele dieser Ansätze, nach denen man auch mal gucken muss, okay, jetzt bleibst du mal hier stehen und jetzt stellst du dich mal perspektivisch neben dich und guckst dich mal selber an und fragst dich, Alter, geht's noch? Und alle diese Dinge, diese Ansätze sind ja sehr lehrreich, sehr hilfreich. Und ja, da habe ich viel aufgeschnappt, viel gelernt, viel gemacht, viel getan. Da kommt man dann schon irgendwie in die richtige Richtung.
Mhm. Kommen wir noch mal kurz zum Ausgleich zu sprechen, weil du das Klavier erwähnt hast. Ich weiß ja, dass du auch Musik machst als Ausgleich, ne?
Ja.
Was machst denn du?
Ich spiele Posaune. Posaune ist ist die Bratsche unter den Blasinstrumenten. Ich sage auch immer, ich bin Schutzblech. Ich sitze hinten in der letzten Reihe und wir legen den schützenden Sound über, wir sind ja ein Laienorchester, über die Streicher, dass es schön klingt.
Wie bist du denn dazu gekommen, da in dieses Laienorchester einzusteigen? Ich meine, seit wann spielst du denn das Instrument?
Ich würde lieber die Frage beantworten, wie ich zu dem Instrument gekommen bin. Zu dem Instrument bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich war so 15 oder 16 wahrscheinlich. Ich komme aus einem kleinen Ort in der Nähe von Osnabrück. Hatte mit jemand anders zusammen eine Zweiergruppe Akkordeonunterricht. Eines Tages kam der Leiter der Musikschule rein und meinte, Jungs, Folgendes. Wir wollen hier ein Akkordeonorchester auf die Beine stellen. Akkordeon habe ich, das ist keine Überraschung genug, aber ich habe keine Posaunen, also Schlagzeug, Saxophon, Trompete habe ich alles, aber ich habe keine Posaunen. Ihr seid groß, ihr seid schlank, ihr habt also Arme lang genug. Folgender Vorschlag, ihr macht jetzt hier ein Jahr lang Unterricht auf Kosten der Musikschule, kriegt das Instrument gestellt und dann spielt ihr damit. Da habe ich gedacht, das ist ja mal ein cooler Deal, das mache ich. Und seitdem spiele ich Posaune. Und kann nur sagen, das ist mit das Beste, was das Leben mir ermöglicht hat.
Okay, dann verstehe ich jetzt umso mehr die Ausgeglichenheit. Weil das ist so, also das ist meine Erfahrung, Musiker und Künstler wirken manchmal ausgeglichener, sagen wir es mal so, sie sind es nicht, sie wirken manchmal ausgeglichener, weil sie einen kanalisieren können,
ja,
ihre Emotionen und einfach wissen, wohin damit.
Genau.
Insofern ist das vielleicht auch ein guter Tipp für Selbstständige, dass sie sich einfach etwas suchen. Also es muss nicht Posaune sein, es kann natürlich Posaune sein, aber dass man sich etwas sucht, wo man einfach seine...
Ein Gegengewicht. Ja. Ich meine, man muss sich doch das Energiefeld der Persönlichkeit anschauen, was es da alles so gibt. Und da, also, da gibt es ja diese Modelle mit langen Stäben und Kugeln dran. Ja, wenn das irgendwie kippt, dann muss man vielleicht nicht da, wo es hingekippt ist, sondern auf der anderen Seite was tun. Und das ist so leicht, dass man nur 100 Jahre braucht, es zu begreifen.
Wie oft trainierst du denn?
Was?
Posaune.
Die Posaune ist glücklicherweise ein dankbares Instrument. Das kann man so, das läuft so mit. Ist jetzt nicht so wie Trompete oder Horn, dass man da Soloinstrument ist und man ständig üben muss, damit der Ansatz passt. Posaune, das geht schon. Also ich muss nicht jeden Tag eine halbe Stunde üben, damit ich es kann. Zum Glück.
Müssen sowieso nicht, aber spielst du denn täglich? Also
nein. Nein, da wo ich in dem Orchester, wo ich mitspiele, da haben wir unsere Probenphasen, da gibt es dann die Proben. Hin und wieder übe ich dann auch ein paar Sachen zu Hause, aber das ist eher die Ausnahme. Das geht dann über die Proben und die Probenwochenenden und so weiter und so fort und dann geht's. Wir sind ja kein Profiorchester.
Gibt es denn für dich etwas zum Thema Selbstständigkeit, was du gerne ansprechen möchtest oder was dir wichtig ist? Oder was dir bislang in unserem Podcast gefehlt hast?
Die Freiheit, die man als Selbstständiger hat, wenn es gelingt, zu begreifen, dass das ein Geschenk ist, das ist eine gute Sache. Diese Unabhängigkeit, die damit verbunden ist, das hat was. Das kann vielleicht nicht jeder. Das braucht auch seine Zeit. Aber wenn man dann mal so weit ist, ist das einfach ein schönes Gefühl, dass man in der Selbstständigkeit diese Unabhängigkeit, und damit meine ich jetzt nicht dieses komme ich heute nicht, komme ich morgen, sondern im Sinne von Unverbindlichkeit, sondern Unabhängigkeit. Also verbindlich, wenn man sagt, ich mache das, dann macht man das auch, aber nach den eigenen Regeln und Rahmenbedingungen.
Du als Anwalt hast ja eigentlich beides als Klienten. Du hast ja Selbstständige und Angestellte als Klienten. Das heißt, du machst ja auch die Erfahrung, dass Selbstständige, wie sie mit Rückschlägen umgehen, ja, weil du es ja quasi live miterlebst. Würdest du denn sagen, so, oder was würdest du sagen, ist denn so der große Unterschied? Oder gibt es da überhaupt einen? Oder ist das nur, weißt du, persönlichkeitsabhängig, wie Leute mit was umgehen? Oder merkst du, da Selbstständige reagieren bei manchen Sachen einfach anders als jetzt Angestellte? Oder ist die Kommunikation vielleicht auch anders?
Naja, Leute, die aus einem Angestelltenverhältnis kommen, die sind natürlich häufig auch angstgetrieben. Die haben dann, wenn die aus einem Unternehmen, vielleicht sogar einem großen Konzern kommen, dann, die machen ja viele Dinge nur deswegen, damit sie nicht von irgendwem auf den Deckel kriegen. So, als Selbstständiger macht man das, weil man glaubt, dass es richtig ist. Oder man lässt es halt, wenn man glaubt, dass es nicht richtig ist, dann lässt man das. Und also im Angestelltenverhältnis, glaube ich, ist schon eher so viel mit Angst und Unsicherheit zu tun.
Das glaube ich sofort. Das ist auch meine Erfahrung. Also auch als Coach jetzt irgendwie ist es ein riesengroßer Unterschied für mich auch, mit wem du dich unterhältst. Ich glaube auch, weil ich, meine Erfahrung ist auch, dass die Bereitschaft zur Änderung oder zur Veränderung bei Selbstständigen höher ist.
Naja, ja klar. Es gibt ja den schönen Satz, es ist die reine Form des Wahnsinns, alles beim Alten zu lassen und zu glauben, dass sich was ändert. Über diesen Satz muss man mal, das geht auch ohne Alkohol, nachdenken. Und dann weiß man, aha, ja, da ist was Wahres dran.
Ich glaube, mit dem Satz möchte ich den Podcast heute auch beenden, weil der Satz ist einfach, der trifft's. Der trifft's absolut. Aber jetzt kommen wir zu meiner abschließenden Frage, zu meiner Lieblingsfrage. Wenn du mit einer beliebigen Person aus der Menschheitsgeschichte einen Tag verbringen könntest, wer wäre das und warum?
Die Frage ist ganz leicht zu beantworten. Nelson Mandela. Nelson Mandela hat für seine Überzeugungen 25 Jahre im Knast gesessen, von 1964 bis 1989. Es wird gerne vergessen, dass er im selben Jahr freigelassen worden ist wie die Wiedervereinigung und die Proteste in China und so weiter und so fort. Das ist untergegangen, ist mir auch erst kürzlich klar geworden. Aber kann man jemanden mehr bewundern, der 25 Jahre lang für seine Überzeugungen im Knast gesessen hat? Ich glaube nicht.
Der vor allem danach noch so reif rausgekommen ist.
Ja.
Absolut. Ja. Mit Mandela lasse ich es gerne enden. Vielen Dank. du da warst, Nils. Ich hoffe, ich begrüße dich bald wieder.
Worüber möchtest du denn dann sprechen? Vielen Dank für die Einladung.
Über noch mehr Erbrecht.
Danke, lieber Nils, liebe Silvia. Es war wieder mal super, ein toller Input. Und ganz klar, die Posaune ist das Beste, was in seinem Leben passieren konnte. Musik ist immer ein super Ausgleich zu einem stressigen Business. Freiheit ist das Geschenk der Selbstständigkeit. Mehr muss man, glaube ich, dazu gar nicht sagen. Mehr braucht es gar nicht. In diesem Sinne, wenn ihr mehr über Casa Clu wissen wollt, wir sind auf LinkedIn und Facebook vertreten. Da wird es immer einen neuen Input geben. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. In diesem Sinne, sei der Komponist deines Lebens.